Genau. Ich hab's angemacht.
Hallo.
Ja, wieder jetzt. Hallo.
Hallo.
Jetzt war so großartig.
Nein, ich halte jetzt mein Maul, weil heute geht's nicht um mich.
Ach echt?
Nein.
Auch wenn es geht mal nicht um die Fairy.
Ja, wow. Auch wenn ich so langsam versuche, diesen Podcast zu übernehmen.
Zu assimilieren.
Oh.
Dies ist ein Podcast, sie werden assimiliert. Widerstand ist zwecklos.
Nein, heute geht's um was anderes.
Ja,
heute geht's um dich.
Ja, nicht genau um mich, sondern um das Thema Trans. Intro.
Queer and Nerdy, der Podcast über Fandom, queeres Leben und die Nerd-Szene. Und hier ist euer Trio Infernale. Fairy, das Chibi, die zeichnende, zockende Erdbeerfee mit der Lizenz zum Cosplayen. Yama, der Seme, dynamischer Digi-Ritter, autistischer Autor und Hüter der Podcast-Uke. Und last but not least, Scarlett, die Diva, Lord of the Strings, der Instrumente sammelt und lieber Mozart statt Mainstream hört.
Okay.
Draußen maust die Katze vom Studio.
Die Katze, die darf leider hier nicht rein.
Ja, wie Scarlett schon gesagt hat, es geht um Trans. Und warum geht es auch um Scarlett?
Weil, was für eine dumme Frage.
Das wissen natürlich alle schon, aber ich...
Ach, du wolltest es einfach trotzdem nochmal sagen.
Ja!
Ja, weil ich mich als transidenter Mensch verstehe und begreife.
Sehr schön.
Und auch bin.
Ja.
Ja, Tag auch.
Tag auch, ja.
Mhm. Moin. Bitte, fragen Sie.
Erzähl uns doch mal genau, was bedeutet Trans?
Naja, Trans an sich ist ja, kennt man ja aus verschiedenen, Sprachen und auch in verschiedenen Zusammensetzungen. Transport beispielsweise, du trägst etwas von einem Ort zu einem anderen. Also sprich, ne, der Weg dahin quasi. Und so gibt es natürlich auch die Transident, also quasi Menschen, die sich nicht in dem Geschlecht zu Hause fühlen, in das sie hineingeboren wurden. Das gibt es sowohl von der männlichen zur weiblichen Form als auch von der weiblichen zur männlichen Form. Es gibt auch Menschen, die begreifen sich weder noch, also als keins von beidem.
Ja, das hatten wir schon, also non-binäre
Menschen. Non-binäre Menschen oder non-binary. Auch manche von denen benutzen auch für sich den Begriff Trans. Das ist dieser Begriff Trans mit Sternchen. Der wird sehr, sehr vielfältig genutzt. Aber ich sag mal, im Volksmund versteht man damit das ist toll, wenn ich sage im Volksmund. Aber heutzutage versteht man darunter eben die Geschlechtsangleichung vom Mann zur Frau oder von der Frau zum Mann.
Damit ja geboren.
Hast du wieder Wortfindungsstörung?
Das war Fehl.
Genau. Heute hat die Maus 50. Geburtstag. Wir haben sogar die Geburtstags. Deswegen ist der Yama heute um. Der Yama ist um 8:30 aus dem Bett gekommen, weil er diese Sendung sehen wollte. Ja.
Die kannst du dir auch im Netz noch angucken.
Ach, cool.
Genau. Die war sehr schön.
Zurück zum Thema.
Genau.
Da man ja damit geboren wird, gibt es das, denke ich, ja auch mal schon so lange, wie es Menschen gibt.
Ja, gibt das.
Wie ist man eigentlich früher damit so umgegangen?
Das ist eine gute Frage. Früher haben sich, also man ist sich natürlich nicht ganz sicher, weil es gibt von damals so wenig Zeitzeugen. Menschen sind nicht so langlebig. Aber es gibt natürlich verschiedenste Sachen, die man damit in Verbindung bringt. Beispielsweise Frauen, die sich als Männer verkleidet haben, um zu leben wie ein Mann. Ob die jetzt wirklich transident waren, steht auf einem, also vielleicht hatten sie Tendenzen dazu. Wie gesagt, die Geschichtsschreibung ist sich da nicht einig. Die aber auch einfach, weil sie als Männer ein für sie, sag ich mal, einfacheres Leben haben. Und das ist einfach eine Tatsache, weil Frauen hatten es früher echt schwer. Und dann versucht haben, ihr Leben als Mann zu leben. Aber wie sie früher damit umgegangen sind, naja, die Medizin war noch nicht so weit. Ich weiß es nicht.
Stimmt das eigentlich, dass das damals als Krankheit angesehen wurde? Das ist furchtbar. Ja. Es ist ja genauso wie mit...
Es ist genauso wie mit allen anderen queeren Formaten.
Was man an der Stelle vielleicht noch erwähnen sollte, es gab schon immer Völker, wo es das sogenannte dritte Geschlecht gab. Also Völker, die quasi zwischen drei Geschlechtern unterschieden haben.
Wirklich?
Ja.
Cool.
Also viele von den Native Americans zum Beispiel.
Ja, mal, ist mal wieder so voll der Infodrop mit dem Wissen. So.
Das ist Jammer, the brain. Nee,
Native American ist okay, das wird auch heute noch gesagt.
Okay.
Und
also die haben dann wirklich unterschieden zwischen Mann, Frau und was auch immer.
Ja, und da gab es halt einen Begriff für ein drittes Geschlecht und das waren meistens Menschen, die entweder non-binary waren oder trans oder auch homosexuell.
Krass, das finde ich ja toll. Also
ja, es gibt ja auch Menschen, die Merkmale aus beiden Geschlechtern aufweisen. Also Hermaphrodit zum Beispiel, ja, genau. Man nannte es auch Zwitterwesen. Wie die heute genannt werden wollen, ich glaube, das differenziert dann auch wieder jeder Mensch für sich selbst.
Vielleicht sind Zwitterwesen auch Engel.
Weiß ich nicht. Ich möchte mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Also es gab natürlich viele, viele, als die Medizin noch nicht so weit war, viele, viele Menschen, die daran sehr verzweifelt sind, weil es, wie gesagt, wie du sagtest, früher als Krankheit gehandelt wurde. Es gab dann die Diagnose Transsexualismus. Man bezeichnete sich dann auch als transsexuell. Punkt dabei ist, es wird nur auf das sexuelle Geschlecht, also auf das körperliche Geschlecht geschlossen. Die Identität des Menschen, also das Gender. Es wird ja unterschieden zwischen Sex, also sprich, bin ich körperlich Mann, Frau oder was dazwischen. Und Gender, also das, sprich, als Wand.
Inneren, was man wirklich
genau, was ist. Bin ich? Bin ich, fühle ich mich weiblich oder männlich oder nichts von beidem? Und es wurde halt rein auf das Sexuelle, also auf die Körperlichkeit geschlossen. Man hat dabei leider die Psyche auch sehr, sehr außer Acht gelassen. Heutzutage ist das zum Glück. Es kommt immer mehr, dass es weniger so ist. Dementsprechend nennt man es jetzt auch Transidentität.
Wie macht man das denn heute? Ich meine, du hast ja die ganzen Schinken durch, sozusagen,
ja.
Ne?
Ja.
Ich würde sagen, fangen wir doch mal von vorne an.
Also, wenn sich Mann und Frau oder wer auch immer ganz doll lieb hat.
Nee, so weit
vorne
ich
doch nicht.
Ich wollte eigentlich dich fragen, Scarlett, als Kind hast du ja noch von dir geglaubt, du bist ein kleines Mädchen. Zumindest haben dir das alle gesagt. Aber du hast ja schon wahrscheinlich ziemlich früh gemerkt, dass das so nicht passt und dass du dich da nicht wohlfühlst.
Ja. Und nein. Also nein, ich glaube, als Kind machst du weniger Unterschiede zwischen männlich und weiblich. Das ist dir egal. Es sind Spielkameraden oder eben blöde Leute. Also du unterteilst nur in mag ich oder mag ich nicht. Zumindest habe ich das als Kind so gemacht. Ja, wirklich gewusst oder gefühlt, dass irgendwas anders ist als bei anderen Kindern meines Alters oder älter war. Ich glaube, zurückerinnern kann ich mich, da war ich ungefähr 8. Ich konnte es aber nicht benennen, weil ich bin in einem sehr behüteten Haushalt aufgewachsen.
Da war das
und das Internet gab es noch nicht. Nee, woher auch? Also man hat dann in der Pubertät schon mal gehört, es gibt Menschen, die fühlen sich im falschen Körper. Das wurde, ich glaube, in der Bravo irgendwie mal thematisiert, aber natürlich nicht so ausführlich. Aber so genau was drunter vorstellen konnte man sich nicht. Man hat das dann auch gerne mit
Phasen.
Nee, auch mit Transen, also auch mit Travestie und mit Drag in einen Topf geschmissen. Das sind halt Männer, die Frauenkleider tragen. Was natürlich nicht stimmt, aber man hat das ja damals, weil man es nicht besser wusste, sehr in einen Topf geworfen.
Das ist nicht schön. Finde ich zumindest.
Ja, wie gesagt, die Leute wussten es damals nicht besser. Es gab noch kein Internet, beziehungsweise das Internet kam gerade erst auf. Das heißt, du hattest auch nicht so viel Möglichkeit, dich zu informieren. Weil du hättest dafür in eine Bibliothek gehen müssen und wirklich gezielt nach Fachbüchern suchen zu dem Thema. Und das gab es auch noch nicht so viele. Ja, man wusste es halt nicht besser. Also ich wusste das damals nicht, als ich so 14, 15 war. Ich wusste nur, irgendwas stimmt nicht mit mir. Was genau das ist, konnte ich einfach nicht ermessen. Ich wusste nur, wenn ich mädchenmäßig unterwegs war, das fühlte sich für mich halt immer nicht echt an. Also es war halt immer total übertrieben, total aufgesetzt.
Kannst du es mit einer Verkleidung
Ja, sozusagen. Es war, als wärst du rausgehen an Karneval.
Also hattest du quasi das Gefühl, du cosplayst ein Mädchen?
Ich spiele irgendwas, was ich nicht bin. Es war halt immer irgendwie, fremd. Es hat sich fremd angefühlt. Als würdest du so eine Gummimaske aufziehen. Und Ich habe dann, als ich ausgezogen bin, weil, wie gesagt, ich hatte ein sehr behütetes, aber auch ein recht konservatives und strenges Elternhaus, habe ich dann, als ich ausgezogen bin, schon auch angefangen, mich auszuprobieren. Klar, ich meine, dass Mädchen Hosen tragen dürfen, war ja völlig normal. Gott sei Dank.
Ja.
Wir sind ja nicht mehr in den 70ern. Oder in den 50ern noch, Gott bewahre.
Oder in den 40ern. In den 40ern gab es auch schon Hosen. Dann nannte sie Paperback-Hosen. Okay, ich hau.
Fun Fact am Rande.
Wie war das eigentlich? Du hast doch bestimmt irgendwann mal auf deinem, das erste Mal beim Cosplay oder beim LARP einen männlichen Charakter dargestellt.
Ja, das war auch, da war ich 22. Ja. Da war ich 22, als ich in die, ich sag mal, in die Cosplay- und LARP-Szene so wirklich eingetaucht bin. Weil, ja, solange ich noch bei meinen Eltern wohnte, war da nicht so wirklich viel möglich. Die waren dem Thema nicht so aufgeschlossen, sagen wir es einfach mal so. Für die gab's halt Karneval, da konnte man sich verkleiden und den Rest des Jahres bitte nicht.
Und das Cosplay war für die wahrscheinlich komisch.
Ja, merkwürdig, komisch, seltsam. Aber das war so ziemlich alles, was sie nicht verstanden haben. Von dem her, egal. Ja, und ich habe, glaube ich, der erste männliche Charakter, den ich wirklich gecosplayed habe, war seinerzeit André Grandier aus Lady Oscar.
Oh, ja.
Mit Perücke noch, weil ich ja noch lange Haare hatte.
Schwarze Perücke, ne?
Ja, korrekt.
Ich erinnere mich nämlich mal auf Animex, diese Bilder gesehen zu haben.
Gibt's auch immer noch, die sind auch immer noch da. Und der zweite männliche Charakter, den ich dann sehr lange und auch sehr ausführlich gecosplayt habe, war Harry Potter. Weil Harry Potter ja damals sehr im Kommen war und wir hatten damals, es gab alles Forenrollenspiele und dann musste man natürlich auch mal auf eine Con gehen und dann hat man das halt angezogen.
Aufgrund dieser Umstände war Scarlett für mich nämlich sehr lange der Harry. Sogar meine Mutter hat ihn Harry genannt.
Ja, und es war immer sehr witzig, es war ein bisschen absurd, aber wenn du dann ein Mädchen irgendwo in der Schlange gesehen hast und irgendeiner brüllte Harry und das Mädchen redet sich um was? es sorgte für viel Verwirrung. Und ja, auf einer solchen Con traf ich eines Tages auch einen Freund von uns, sag ich mal. Und es war für mich nicht ganz ersichtlich, und ich bin ja von Natur aus neugierig, was er jetzt ist außerhalb der Rolle, die er gespielt hat. Und dann habe ich ihn irgendwann einfach gefragt, sag mal, bist du jetzt ein Junge oder ein Mädchen? Ich kann das nicht so ganz zuordnen. Und dann, es war schon relativ spät abends auf der Con und dann haben wir uns hingesetzt und dann hat er mir das in allen Einzelheiten erzählt, was er ist. War nämlich ein transidenter Mensch. Und ja, das war für mich, ehrlich gesagt, jedes zweite Wort aus dieser Geschichte, die er erzählt hat, obwohl es seine war, war für mich so eine Ohrfeige mitten ins Gesicht. Weil ich konnte bei, ich sag mal, 95% dessen, was er erzählt hat, geistig einen Haken dahinter setzen und sagen, kenne ich. Und es war beängstigend. Ich habe ihm Fragen gestellt, verschiedenster Art, weil ich natürlich super neugierig war und ich das erste Mal wirklich mit jemandem dieser, sag ich mal, Gruppierung Mensch in Kontakt kam. Und wir haben uns dann auch angefreundet und es war für mich aber noch sehr lange, ich habe das noch sehr lange vor mir hergeschoben. Also wie gesagt, damals war ich 22 und ich habe das sehr lange vor mir hergeschoben, ich habe es auf Hormone geschoben, ich habe gedacht, ja, vielleicht ist es nur eine Phase, vielleicht habe ich einfach nur ein Hormonproblem oder. Ich habe ihn da auch mehrmals um Rat gefragt, der auch sagte, überleg dir das genau, ne, du musst dir da wirklich sicher sein, weil der Weg dahin ist halt auch nicht einfach bis heute. Hat aber Gründe, dass der nicht einfach ist, auch gut so. Also meiner Meinung nach ist es gut so.
Andere mögen
das als Steine und Hindernisse sehen, das verstehe ich auch.
Es ist wichtig, weil manchmal, also ich will jetzt gar nicht sagen, dass Leute, die sich halt als transident fühlen, dass das bei denen nicht stimmt, aber bei manchen ist es eine Phase. Und da ist es gut, wenn man da wirklich lange drauf hinarbeitet, um wirklich,
ja.
Wenn du dann am Ende, Ende denkst, das ist eine Phase und dann denkst du dir, scheiße, was jetzt? Dann ja.
Ja, es sind halt einfach Dinge, die du nicht mehr rückgängig machen kannst.
Ja, ich sehe.
Also ich habe 10 Jahre überlegt, ich wünsche mir heute, ich hätte etwas weniger lang überlegt, aber ich glaube, ich musste auch geistig und psychisch auch reifen, um dann mit Anfang 30 zu sagen, okay, jetzt, da kam ich dann an einen Punkt, wo ich einfach wusste, es geht nicht mehr weiter.
Ich muss euch da jetzt trotzdem mal kurz widersprechen. Ich sehe das nämlich ein bisschen anders. Ja. Also das ist jetzt nur meine Meinung. Wie gesagt, ich bin nicht trans, aber ich finde, dass der Weg ein bisschen zu lang und ein bisschen zu hart ist. weil
man kann heute einige Sachen, könnte man vereinfachen. Das
ja, ja, also gerade dieser ganze Behördenkram, und man weiß ja auch nie, mit wem man da zu tun hat. Du hattest jetzt einen sehr vernünftigen Psychologen, aber es gibt vielleicht andere Leute, die geraten an andere Psychologen, an andere Menschen bei Behörden. Vielleicht werden die auch niedergemacht oder man versucht, sie davon abzuhalten. Und also ich sehe das ein bisschen zwiespältig, dass der Weg
da sind die Leute auch sehr geteilter Meinung. Mhm. Ich stimme dir, was die Behörden angeht, zu, weil du brauchst heutzutage immer noch, du brauchst zwei Gutachten unabhängig voneinander bei Gericht für die Namensänderung. Du musst bei Gericht einen Termin machen und. Ich finde es sinnvoll, dass man nicht einfach so seinen Namen ändern kann, weil, Entschuldigung bitte, das ist ein echt bürokratischer Aufwand. Und wenn dann einfach jeder aus einer Laune heraus mal seinen Namen ändern würde und könnte, dann die Gerichte kämen zu nichts anderem mehr. Und das ist dann schon richtig. Aber ich sag mal, dass man wirklich dass die Bürokratie da noch sehr, sehr langsam arbeitet. Sie bemühen sich schon um schnelleres Arbeiten. Aber du hast recht, bürokratisch könnte man da doch einiges vereinfachen.
Das psychologisch finde ich es eigentlich aber ganz gut, dass man da so lange.
Es ist halt man muss dazu sagen, wenn du dich entschließt, diesen Weg zu gehen. Ich habe das damals, ich kann es jetzt nur an meinem Beispiel festmachen.
Mhm, ja, erzähl mal, wie es ist.
Auch an den Beispielen, die ich kennengelernt habe auf meinem Weg schon vorher. Ich habe mir einen Psychiater gesucht. Also das ist der auch Drogen verschreiben darf, noch da zusätzlich. Ich habe aber auch wirklich nach einem gesucht, der Erfahrung hat auf diesem Gebiet. Das ist auch immer wichtig. Sucht euch nicht irgendjemanden, nur weil der Psychologe oder Psychiater dran steht, sondern es gibt heute das Internet, Leute, dann nutzt es auch. Googelt nach transerfahrenen Psychologen und Psychiatern, die euch da weiterhelfen können. Weil wenn die mit solchen Menschen schon zu tun gehabt haben, dann wissen die in der Regel auch, was da zu tun ist. Ich hatte das Glück, ich habe einen Psychiater kennengelernt. Ich bin da mal vorstellig geworden. Der hat mit mir es gibt diese Tests, die sind teilweise, stammen die, glaube ich, wirklich noch aus den 70ern. Sind ein bisschen modernisiert worden, Gott sei Dank. Aber er hat auch privat, er hat auch persönlich mit mir gesprochen und einfach meine psychische Verfassung ausgelotet, weil das ist ein nicht zu unterschätzender Teil. Weil wenn du dich einfach nur schlecht fühlst, dann kann es wirklich sein, dass es eine Phase ist und du denkst, wenn ich jetzt ein Mann wäre oder andersrum, wenn ich eine Frau wäre, dann wäre es leichter. Also das müssen die schon ausloten, weil du kannst sie halt hinterher verklagen.
Weil wenn es euch schlecht geht, dann wollt ihr Veränderung.
Natürlich, und die Veränderung kann sich halt manchmal auch so auswirken.
Ja.
Jedenfalls hat er dann gesagt, gut, ich empfinde das bei Ihnen als recht eindeutig. Ich gebe Ihnen jetzt die Nummer eines Kollegen, das war eben dann ein Therapeut, der auch in der Stadt in Nürnberg praktiziert, in deren Nähe wir ja zu Hause sind. Und dieser Therapeut kannte sich halt auch aus und ich hatte dann mit ihm eine Sitzung. Wir haben uns dann ein bisschen kennengelernt, so über 1, 2, 3 Sitzungen, wo er dann auch sagte, gut, er geht davon aus, dass das relativ eindeutig ist bei mir und er würde mich dann auf diesem Weg auch unterstützen und begleiten. Und das waren dann 1,5 Jahre begleitende Psychotherapie. Ist im Prinzip nichts anderes als dieser Alltagstest. Es wird halt von dem Menschen, der das machen will, erwartet, dass er quasi sich ein Jahr Zeit nimmt oder 18 Monate ist diese Therapie, wirklich als in diesem Geschlecht, das er anstrebt und als dass er sich fühlt, zu leben. Also dass er ein Mann, der dann eben auch als Frau lebt, der sich kleidet, der dann auch sein Umfeld anfängt, darauf vorzubereiten, sich zu outen, insoweit das natürlich geht und kann. Weil wenn du diesen Schritt gehen willst, musst du dich irgendwann outen. Weil es sind halt irgendwann einfach körperliche und auch psychische Veränderungen, die sind unübersehbar.
Halt auch im Job.
Ja, und das ist der Punkt. Und es war nicht ganz einfach. Also ich muss sagen, ich bin mit ihm super klargekommen. Er war immer sehr verständnisvoll, aber auch immer sehr objektiv. Und der Vorteil war halt durch ihn, da er diesen Weg kannte. Er hat mir gesagt, halten Sie sich bitte daran, was ich Ihnen sage, was die Bürokratie angeht, und Sie werden keine Probleme haben. Und ich habe mich dran gehalten und ich hatte keine Probleme. Also manche warten ewig auf ihren Bescheid von der Krankenkasse für OPs, für Kostenübernahmen. Ich habe mich an die Fristen gehalten, ich habe alles abgegeben. Ich hatte den Bescheid nach 2 Wochen. Nicht nach 6 Wochen oder 4, sondern nach 2 Wochen auf dem Schreibtisch.
Dann macht sich's dann bemerkbar, wenn der Psychiater dann wirklich Ahnung hat.
Ja, der Psychiater oder eben oder der Psychologe, der Therapeut, wenn der Ahnung hat, bitte sucht euch da jemanden, der, der sein Handwerk da versteht.
Ja.
Da, so viel zu dem Thema. Da muss ich dir widersprechen, wenn die Leute an Psychologen geraten. Die Leute sollen suchen. Es gibt Google, es gibt Listen, es gibt Foren für transidente Menschen, es gibt Selbsthilfegruppen, wo man hingehen kann, es gibt überall, du musst ja nicht persönlich da antanzen, wenn du das nicht möchtest, aber du kannst dich in Foren austauschen. Es gibt so viele Möglichkeiten heutzutage, Leute, dann nutzt sie bitte auch.
Gut, wie lief denn das dann im Job ab? Du hast dich ja dann auch im Job geoutet, erzähl mal da ein bisschen.
Das war lustig, das war wirklich lustig. Ich habe zu der Zeit meine Ausbildung als Buchhändler gemacht. Und die kannten mich natürlich da auch noch als Mädchen oder als junge Frau. Und ich bin dann irgendwann zu meinem zu einem unserer Betriebsräte gegangen und habe gesagt, du, ich muss mal mit dir reden. Ich muss dir was erzählen, weil ich wusste, ich muss jetzt das zweite Mal ins, also es gab, die Berufsschulausbildung war da in Blockunterricht im Internat. Also du musstest zweimal ins Internat für 9 Wochen. Und ich wusste, mein zweites Mal Internat steht bevor und ich wusste, ich gehe da nicht mehr als Mädchen hin. Das geht einfach nicht mehr. Ich war damit einfach durch. Es ging einfach nicht mehr anders. Und ich bin dann zu ihm hin und habe dann mit ihm gesprochen, habe ihm das erzählt. Er sagte, gut, kein Thema. Ich kann gerne mitkommen zu dem Gespräch, wenn du möchtest. Du das, also wir sollten es der Chefin schon sagen, weil die kann dann auch mit den Mitarbeitern sprechen, weil wenn, dann möchtest du ja auch sicher, dass dich jeder dann auch so anspricht. Ja, gut. Wir sind dann, haben dann also einen Termin mit der Chefin, erstmal mit der zweiten Chefin vereinbart, die lustigerweise auch queer ist, weil sie mit einer Dame verheiratet ist, schon seit ewigen Zeiten. Und dann habe ich auch ein bisschen rumgestammelt, dann habe ich es ihr erzählt. Sie hat dann auch nur gelacht, also gelacht im positiven Sinne, hat gesagt, Mensch, ja klar, kein Problem, ich komme mit Ihnen mit, das klären wir. Und als, ich sag mal, unsere Chefin, die auch einen recht strengen Charakter hat, als wir das der erzählt haben, war das ein kurzes, ja, passt. Passt für mich mehr, als wenn sie hier im rosa Kleid angetanzt wären. Also das war so ihre Formulierung von, ich habe damit kein Problem. Sie hat dann gefragt, wie wir das den Mitarbeitern sagen. Und sie hat es dann letzten Endes auf dem Betriebsfest, bei der Betriebsfeier, sagte sie, wir können das ja bei den Jubilaren und Geburtstagen verkünden. Das ist ja wie ein Geburtstag. Und das hat sie dann so auch gemacht. Ich war zu der Zeit im Internat, ich konnte leider nicht zu dieser Betriebsfeier kommen. Aber sag mal so, als ich wieder zu Hause war in meiner Stammfiliale, war das kein Thema mehr. Das war ein, ach, guten Morgen, Herr Prinz.
So wünscht man sich das
Fall.
Doch.
Ja, also so, ich hatte das ein sehr, sehr angenehmes Outing im Job.
Ja.
Aber das ist nicht immer so, ja. Leider. Dafür war das Outing von meiner Familie eine Katastrophe.
Ja.
Also,
das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen.
Ja, meine Freunde haben das sehr, sehr entspannt aufgenommen.
Ich weiß noch, wie du mich angerufen hast. Und ich so, okay.
Okay. es war sehr lustig. Wir hatten an einem Abend Freunde da und dann sagte ich, nehmt euch mal ein Bier, ich muss euch was sagen. Und eine meinte dann, ja, ich weiß eh schon, worum es geht. Und alle anderen meinten, ach, red nicht, du hast keine Ahnung. Und er guckte mir ins Gesicht und sagte mir auf den Kopf, du bist trans, oder? Und ich sagte, ja. Und er sagte, hey, ich tue immer nur so empathielos. Ich bin nicht so. Ja, Grüße gehen raus an dieser Stelle. An Nilla.
Nilla! Hallo, wir vermissen dich und hab dich lieb.
Ja, mit der Familie war es nicht einfach. Ich habe einen Brief geschrieben, weil ich wusste einfach persönlich, sag mal so, meine Eltern sind sehr eloquent. Und gerade, ja, es ist halt schwer, wenn du zu zweit, ne? 2 gegen 1 ist eh immer so eine Sache.
Ich hatte dir angeboten, dass ich mitkomme.
Ja, danke, fall mir jetzt auch noch in den Rücken, ist okay. Gott, euch, schlagt euch. Nee, nicht heute. Nachher wieder. Heute ist Sonntag, heute ist Waffenstillstand.
Stimmt, hast recht.
Nee, und dann habe ich, ja, ich habe dann mich entschieden, einen Brief zu schreiben, weil ich wusste, da kann mir keiner ins Wort fallen. Ich kann alles sagen und schreiben, was ich fühle und empfinde. Ja, und dann war erstmal, ich glaube, dann war erstmal Schockstarre angesagt. Also der Erste, der sich dann gemeldet hat nach ein paar Tagen, war mein Vater. Der dann auch sagte, deine Mutter möchte jetzt gerade nicht mit dir reden. Und ich dann auch sagte, okay, das muss ich dann akzeptieren. Wir sind dann auch zu Besuch gefahren, kurze Zeit später. Meine Mutter hat geweint, die war fix und fertig. Und es waren aber auch wirklich da vielen harte Worte wie, ich kann das nicht akzeptieren, ich will das auch nicht akzeptieren. Ich glaube, für sie ist da auch in dem Moment eine Welt zusammengebrochen. Sagen wir mal so, sie tut sich immer noch schwer damit, das zu akzeptieren. Sie nennt mich auch nach wie vor nicht bei meinem Namen. Sie versucht aber zumindest den Deadname, den alten Namen, nicht mehr zu verwenden. Das ist schon ein Fortschritt. Aber sie braucht da halt einfach viel, 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 viel Zeit. Ich kann das nicht absehen, weil ich habe keine Kinder. Aber ich glaube, meinem Vater, zumindest nach außen hin, fällt es ihm leichter.
Ich male so gerade mit meinen Zähnen ein bisschen.
Musst du nicht.
Ja, tut mir leid, ich bin da so ein bisschen.
Musst du nicht. Ich respektiere das, dass es Leute gibt, denen das unglaublich schwer fällt. Ich glaube, meine Mutter hat halt auch immer ihr kleines Mädchen. Es war halt für sie was Besonderes und natürlich bricht er da schon eine Welt weg, wenn sich dann rausstellt, dass dein kleines Mädchen eben kein Mädchen ist.
Ich denke mir immer, ich kann das zum Beispiel gar nicht verstehen, weil ich denke mir, wenn mein Kind sich unwohl fühlt, dann ist es mir doch scheißegal, was...
Wünscht sie sich ja auch. Sie hat sich ja auch gewünscht, dass ich zufrieden und glücklich bin.
Ja.
Aber trotz allem kann sie nicht aus ihrer Haut. Und natürlich ist es für sie, war das ganz, ganz schlimm. Und das ist auch bis heute, glaube ich, nicht gut geworden. Es ist besser, aber von gut sind wir weit, weit, weit weg. Leider.
Wie ging es denn dann für dich weiter? Also was waren dann die nächsten Schritte?
So, ich habe die Therapie zu Ende gemacht. Also die ist ja irgendwann vorbei. Ich habe meine ganzen Sachen, also meine ganzen Gutachten und den ganzen Krempel zusammengesammelt. Ich hatte das Glück, ich habe damals nicht viel verdient, dementsprechend die Gerichtskosten musste ich nicht bezahlen. Ich musste später etwas davon zurückzahlen, weil ich ja dann voll verdient habe. Aber das war okay, es ging. Wenn ihr das Geld nicht habt, weil die Gerichtskosten müsst ihr im Normalfall selber tragen. Wenn ihr das Geld aber nicht habt, weil ihr in der Ausbildung seid oder noch Schüler oder Student, es gibt das nennt sich Prozesskostenbeihilfe. Das könnt ihr bei dem Termin direkt beantragen. Die gucken, okay, wie viel verdient er? Bei mir war es das Ausbildungsgehalt. Die haben gesagt, ja, verdienst definitiv zu wenig. Ist in Ordnung. Die Kosten werden auch meistens, das ist immer so ein Betrag, meistens setzt man die fest, irgendwas zwischen 3.000 und 5.000 Euro. Also es sind halt diese Prozesskosten. Das ist einfach eine Pauschale.
Mhm. Die Leute, die da im Gericht antanzen, der Richter und die Anwälte, die müssen alle bezahlt werden.
Die Gutachter
der Raum muss gemietet werden.
Auch die Gutachter müssen bezahlt werden. Die Gutachten waren, sag mal so, der eine, der Psychiater, der mich schon kannte, hat das Gutachten geschrieben, weil der kannte mich ja schon. Also nicht näher, aber der hatte mich ja damals vermittelt. Der hat das eine Gutachten geschrieben und das zweite Gutachten hat den hat das Gericht ausgesucht. Ich habe den Richter gefragt, kann ich einen aussuchen? Hat er gesagt, ja gut, dann suchen wir den anderen aus, ist in Ordnung. Und der hat sich wirklich mit mir, der hat mich dann einen Nachmittag zu sich einbestellt und wir haben 4 Stunden geredet. Der hat mich 4 Stunden lang erzählen lassen, ein paar Fragen gestellt.
4 Stunden?
Er hat sich meine ganze Lebensgeschichte angehört, ja.
Krass.
Aber der hat natürlich nicht nur darauf geachtet, was ich sage, der hat auch darauf geachtet, wie sitze ich da, wie bewege ich mich, wie spreche ich. Also sprich, ist das aufgesetzt oder ist es natürlich, was der da macht? Und er kam auch zu demselben Ergebnis. Dann habe ich den ganzen Krempel eingereicht bei der Krankenkasse. Und ja, dann kamen, als der Bescheid da war, ich habe mich dann um OP-Termine gekümmert, gerade um eine Mastektomie, um die Brüste loszuwerden, sag ich mal. Das ist somit das Erste, was dir schon einen großen Schritt in die für dich gewünschte Richtung.
Was macht man eigentlich sonst, wenn man die Mastektomie, kann man das wegbinden eigentlich?
Ja, ich bin mit Binder in die Arbeit gegangen und es waren 30 Grad und ein Binder.
Und was ist nicht?
Also ich konnte irgendwann nicht mehr, ich konnte nicht so viel ausziehen, ohne dass es unanständig geworden wäre. Also Leute, das war echt nicht witzig.
Also war es für dich von vornherein klar, dass du dann die OPs auch machen möchtest? Ja,
definitiv. Weil ich hatte sehr große Brüste und es ist natürlich auch nicht schön, wenn du die abbindest. Erstens sammelt sich darunter Schweiß und du hast immer eine Entzündung, eigentlich jedes Mal. Ob es jetzt warm oder kalt ist, ist wurscht. Und es ist halt auch unangenehm, weil trotz allem, du kannst dich ja noch so männlich kleiden, wie du willst, man sieht die. Und das ist halt einfach was, das stört dich, es stört das Passing, also diese, sag ich mal, dass man das auch sieht, dass du männlich rüberkommen möchtest. Ich formuliere das jetzt mal so. Für mich war das von vornherein klar, das so zu machen.
Egal, wie man es auch ein bisschen sieht.
Du siehst es immer.
Ja.
Kannst du nicht so flach.
Das funktioniert nicht, weil da ist ja was.
Ist ja was
da. Kannst du ja nicht in den Brustkorb drücken.
Nee, genau so sieht's aus.
Das geht halt nicht.
Also da sind natürlich die Menschen, die von vornherein, sag ich mal, mit weniger Oberweite gesegnet sind. Die haben.
Warum hast du mich gerade so angeguckt?
Nein. Ich habe jetzt eigentlich gar nicht so in deine Richtung geschaut. Ich habe jetzt eher so da in die...
Das Regal.
Ja, das Regal ist auch flach.
Und ja. Nein, aber ich sag mal, Menschen, die einfach mit wenig Oberweite gesegnet sind, die haben es da besser in so einem Fall. Also für mich war klar, dass ich die OP mache. Das war dann auch
ich weiß auch noch wann.
Und im zwar, Winter.
Ja, zu 2018. Der Zeit, wo wir uns nämlich entschlossen hatten,
zusammenzuziehen.
Mhm. Und ja. Der Scarlett lag im Krankenhaus und der Yama und ich haben uns so...
Ihr habt euch ums Haus gekümmert.
Ja.
Weil ich konnte zu der Zeit... Ich habe die Hausbesichtigung noch gemacht, als ich... Das war der Tag, bevor ich zur OP gegangen bin, um das machen zu lassen.
Ja.
Also Sonntag war die Hausbesichtigung und montags lag ich bei dem unterm Messer. Also ich muss auch sagen, das war nicht ohne. Das war echt schmerzhaft, aber ich würde es wieder machen. Also ich würde es jederzeit wieder tun, wenn ich es nochmal tun müsste. Weil es war wirklich eine gute Entscheidung. Also der Chirurg war auch super. Ich war in München. Ich bin auch nicht nach, oh mein Gott, der Chirurg ist voll toll, ihr müsst alle zu dem gehen, sondern ich habe gesehen, gut, die Klinik kennt sich damit aus. Und dann war es mir auch egal, welcher Chirurg mich da behandelt, weil die da arbeiten, die werden da aus Gründen arbeiten.
Ja.
Weil der hat mich damals gefragt, ja, hat sie irgendjemand hierher geschickt auf Empfehlung? Ich sage, nein. Ich habe gesagt, diese Klinik ist dafür bekannt, dass sie es kann. Also gehe ich davon aus, dass alle, die hier arbeiten, das können. Sagte, ja, danke, das ist eine gesunde Einstellung. Also ich bin nicht zu irgendeinem Fame-Arzt gegangen, sondern zu dem, der für mich am nächsten war, wo ich auch gut zur Nachsorge hingehen kann. Das ist auch klar, wenn ihr unbedingt zu einem bestimmten Arzt wollt, bitte tut das. Aber ich überlegt halt bitte, wenn ihr mit einer gerade genähten Brust im Zug sitzen wollt, das ist nicht angenehm.
Und denkt auch dran, dass wenn das verheilt, Das verwächst sich vielleicht. Und wenn ihr da irgendwie 500 Kilometer zur Nachsorge fahren müsst, das ist...
Könnt ihr machen. Ja. Ist halt dann teuer, anstrengend und nervig. Und überlegt euch dann, ob es nicht vielleicht in eurer Nähe eine Klinik gibt. Klar, holt euch bitte immer von anderen, die dort schon waren, Erfahrungsberichte auf jeden Fall. Lasst euch Bilder zeigen. Vereinbart mal ein Vorstellungsgespräch bei dem Arzt. Ihr könnt da ja auch mal so hinfahren. Und in der Regel, die zeigen euch Bilder, die zu erklären, sollten euch auch erklären. Lasst euch erklären, wie die arbeiten, welche Methode die verwenden. Und dann sollte da eigentlich nicht viel schief gehen.
Kurze Frage, wird sowas eigentlich von der Krankenkasse
übernommen? Ja, sowas wird übernommen. Wie gesagt, wenn du alle Formalitäten erledigt hast und alles korrekt eingereicht hast.
Das heißt, wenn ich jetzt einfach so eine Mastektomie haben will, wird es nicht übernommen?
Nein, du musst schon Gründe angeben. Die Krankenkasse kann ja nicht alles bezahlen.
Das stimmt.
Und die zweite OP danach, entschuldige, wolltest du was fragen?
Erzähl erstmal von der...
Die zweite OP danach habe ich ein Jahr später, genau, wieder im Winter gemacht. Leute, lasst euch, wenn, dann bitte im Winter operieren, ohne Scheiß. Wisst ihr warum? Warum? Weil die Haut zieht sich im Winter zusammen, weil es kalt ist. Das heißt, ihr habt kleinere Narbenbildung, ihr schwitzt nicht, dementsprechend habt ihr weniger...
Schweiß gleich Bakterienbildung gleich erhöhtes Risiko für Entzündung.
Für eine Sepsis, eine Blutvergiftung oder für eine Entzündung. Also Leute, wie gesagt, macht es im Winter. Winter ist sinnvoll für OPs, immer. Einfach weil durch die Kälte die Haut sich zusammenzieht. Ihr habt kleinere Narben, das verwächst sich besser und schneller.
Ja.
Und wie gesagt, es ist nicht so heiß. Heißt, ihr schwitzt nicht. Und vor allem, ihr dürft ja mit den Narben danach auch nicht in die Sonne. Und das für eine ganze Zeit.
Dann könnt ihr nicht in den Pool oder in die Sonne gehen. Das funktioniert.
Fällt aus wegen Bodennebel. Und ja, wie gesagt, ein Jahr später im Winter habe ich dann die Hysterektomie gemacht. Das heißt, die Gebärmutter, die Eierstöcke, alles mit raus.
Da haben wir dich noch besucht.
Ja. Weil das war für mich dann auch wichtig. Natürlich, man sieht es nicht, aber wenn es da unten, ich sag mal, im Bauchraum rumgammelt und es wird nicht benutzt und es guckt auch keiner mehr drauf, weil jeder dich als Mann sieht von außen, du hast trotzdem ein erhöhtes Krebsrisiko, was du mit dir rumträgst. Also überlegt euch das, ob ihr es dann, ne, wenn ihr diesen Schritt geht. Ich hab's machen lassen, weil ich gesagt habe, nö, alles, was Krebs machen kann, danke, darf gerne gehen, wiedersehen. Und das habe ich auch nicht bereut. Das war auch, da war ich 3 Tage im Krankenhaus und war wieder zu Hause. Also es kann aber auch wesentlich länger dauern. Das kommt immer darauf an, einfach auch, wie ihr körperlich beschaffen seid. Und
okay, also du würdest sagen, vom Heilungsprozess war die erste OP definitiv schlimmer.
Ja, ich hatte auch eine viel größere Wundfläche.
Große Wunde gewesen.
Also im Prinzip, die war ja von links bis rechts über den kompletten Brustkorb.
Konntest dich ja nicht mal...
Ich konnte mich nicht bewegen. Nee, das war gar nicht so witzig.
Stellt euch einfach vor, ihr habt in den Brustmuskeln so schlimmen Muskelkater und dann noch 10-mal schlimmer.
Teilweise habe ich ausgesehen wie die Grinsekatze auf der Brust. So ein komplettes Grinsen einmal über die Brust gezogen.
Jetzt sieht man eigentlich sehr, sehr wenig nur noch.
Ja, man sieht nicht mehr so sonderlich viel.
So, aber jetzt sind wir ja gleich zu den OPs geskippt.
Was wolltest du denn wissen?
Zwischendrin hattest du ja auch die Hormontherapie angefangen. Ja. Wie lief denn das ab?
Du sollst damit nach ein halbes Jahr nach Beginn der Psychotherapie anfangen. Also ab dann kannst du damit loslegen. Ich habe mich da auch relativ dran gehalten. Das war bei mir noch ein bisschen witzig, weil als ich da das erste Mal vorsprach in der Klinik, wo ich jetzt immer hingehe, da wollte der Endokrinologe, also der Hormonarzt, wollte, dass ich einen Chromosomentest machen lasse.
Chromosomentest?
Ja, der wollte einfach wissen, dass es nicht irgendeine erbliche Sache ist, warum ich mich so fühle. Der wollte sicher gehen. Also der war wirklich übervorsichtig. Und ich dachte, ach du Scheiße, noch ein Stein. Also da war es echt ein bisschen nervig. Dann habe ich aber da angerufen in einem Testlabor. Es gab zum Glück eins in München. Und noch mehr Glück hatte ich, weil die hatten innerhalb der nächsten 3 Wochen einen Termin frei. Weil normalerweise wartest du da dann auch noch mal entspannte 4-5 Monate. Uff. Und ich sag mal so lange Fenster auf und eine Grapefruit essen hilft jetzt nicht so wirklich. Da hatte ich dann sehr viel Glück. Die Ergebnisse, weil die Dame, die mich da untersucht hat, die Ärztin, die hatte auch sehr viel Verständnis für meine Situation. Und die Ergebnisse kamen, ich habe gesagt, ich habe am 11. September habe ich meine erste Hormonspritze, bitte versauen Sie mir das nicht. Und sie sagte, sie hatten am 8. September, haben sie Geburtstag. Ach, bis dahin kriegen wir die Ergebnisse hin. Die kriegen sie zum Geburtstag. Die hat sie mir noch am Wochenende geschickt, dass ich am Montag, den 11. pünktlich zu dieser Spritze gehen konnte.
Ach, ist das süß.
Das war, ja, ich hatte sehr, sehr viel Glück. Das muss man wirklich sagen, so viel Glück hat nicht jeder. Ich war da wirklich ein Glückskind. Ich habe dann angefangen mit einem Gel, mit einem Hormongel. Das ist auch in der Regel so, dass man damit loslegt, damit man kann es dann besser steuern, wie viel braucht der Patient. Also derjenige. Und das musste ich mir immer auf den Bauch schmieren und ich musste aufpassen, dass ich dann nichts anderes mit anfasse, weil das geht ja, ist ja Testosteron in Gelform.
Das geht über die Haut?
Nicht, dass die Katzen das irgendwie dann.
Die Katzen oder auch, wenn ich andere Menschen anfasse.
Hörst du auf einmal Kieser so aus dem Keller?
Ja, oder plötzlich wachsen irgendwelchen Leuten Bärte, die keine haben möchten. Und ja, das ist jetzt überspitzt gesagt. Und naja, nach 3 Monaten, nachdem ich dieses Gel gut vertrug habe, habe ich es dann probiert mit einer Spritze. Weil ich dann gesagt habe, mir ist eine Spritze lieber, weil dieses Gel jeden Tag, das vergisst du halt auch mal.
Ja.
Und das nervt und dann hast du, dann klebt alles und du kannst nichts anziehen. Und ja, dann bin ich dann auf eine Spritze umgestiegen und da bin ich bis heute.
Was waren denn so die ersten Veränderungen, die du dann an deinem Körper bemerkt hast?
Ich hatte mehr Power, also wirklich mehr Energie. Ich wurde auch immer gefragt, fühlen Sie sich aggressiver? Nö. Also ich hatte mehr Energie, ich war nicht mehr so müde. Boah, meine Launenhaftigkeit ging endlich weg. Das war so großartig, weil mir plötzlich einfach so wirklich Dinge, die, ja, wo man sich sonst vielleicht drüber aufregt, die waren mir auf einmal so egal. Ich war viel entspannter, ich habe es halt an der Psyche gemerkt, ich war entspannter, ich war gelassener, sehr viel gelassener, ruhiger. Also nicht mehr so aufbrausend und so von 0 auf 100 in 2 Sekunden. Ja, und dann körperlich mehr Haare. Definitiv, überall mehr Haare. Nur nicht auf dem Kopf, leider.
Oh, sau, breite Schultern, aber das kam später, ne?
Ja.
Aber wirklich breite
Schultern. Stimme. Meine Stimme wurde tiefer. Mhm. Ich habe quasi noch mal einen Stimmbruch gekriegt. Und da habe ich auch schnell reagiert, weil ich gesagt habe, dann suche ich mir schnell einen Gesangslehrer oder eine Gesangslehrerin, weil ohne überlebe ich den Stimmbruch sonst nicht. Beziehungsweise meine Singstimme überlebt den Stimmbruch nicht.
Aber diese Arme, ne, der könnte mich als Langhantel missbrauchen. Das könnte er mit den Armen.
Ja, und Muskeln.
Man kriegt Muskeln. Richtig Muskeln.
Es sieht halt anders aus. Ja, und natürlich haben sich die Proportionen auch ein bisschen verschoben.
Bei Mann ist es ja, also bei Frauen ist es ja meistens so, die diese Birnenform meistens, weil ein bisschen breitere Hüften, breitere Oberschenkel. Bei Männern ist es schmale Hüften, schmale Beine und
aber etwas, ein breites Kreuz unter Umständen.
Ja, so ist es meistens.
Meistens, auch nicht alle. Also alles. Ich habe so ein bisschen diese Schwimmerfigur gekriegt. Oben breit, unten etwas schmaler.
Sieht aber gut aus.
Ich bin ja sowieso noch ein bisschen zu breit. Also das ist ja noch ein anderes Thema. Ja, das waren so die ersten Veränderungen, war Stimme, Psyche, Haare. Und der körperliche Rest, der kam dann, ja, so, der kam im Laufe der Zeit, das ging so fließend.
Ja, das Erste, was mir an dir aufgefallen ist, ist, dass deine Gesichtszüge sich ein bisschen verändert haben.
Echt?
Ja, das fand ich, das habe ich relativ bald gemerkt. Also eigentlich schon so nach dem ersten Monat.
Was hast du so gemerkt? Also sind die kantiger geworden oder?
So ein bisschen markanter. Also die Partie um die Augen hatte sich so ein bisschen verändert. Aber es waren so kleine allmähliche Veränderungen. Also es war nicht so, dass sein Gesicht von heute auf morgen anders aussah.
Ah.
Es kommt schleichend.
Ja, also die Veränderungen, bei manchen geht's schneller, bei manchen, das ist wirklich, das ist
Der Stimmbruch war witzig.
Ja?
Oh Gott, ja.
Manchmal ist er so morgens aufgewacht und dann hat er so eine und dann war die Stimme plötzlich auf einmal wieder ganz hoch.
Eine Harpe Kerkeling-Polizistenstimme?
Ich verfolge sie schon seit einer halben Stunde.
Ja, Herr Officer, die Antwort ist trotzdem nein.
Oh. Ich hätte ja gerne ein Bild zu diesem Polizisten.
Nein, also der Stimmbruch war anstrengend, muss ich sagen.
Das glaube ich.
Also es geht, ich bin heute nicht mehr so, ich sag mal, ich komme heute definitiv nicht mehr so hoch wie früher. Mein Therapeut hatte damals gesagt, ach so 4-5 Jahre werden sie schon noch mit der hohen Stimme singen können, danach nicht mehr. Ja, hat ungefähr hingehauen.
Auch in alt kommst du noch hoch.
Ja, so ein bisschen.
In Sopran halt nicht mehr.
Nö, das ist vorbei. Aber das macht nichts.
Nein.
Es eröffnen sich nach unten ganz neue Möglichkeiten. Apropos unten, ja, das ist auch eine Sache. Die OP habe ich mir bis jetzt aufgespart. Die Medizin ist einfach auch schon sehr weit, aber noch mir persönlich noch nicht weit genug.
Du, wer weiß, wie es in 10 Jahren
ist. Richtig. Ne? Und ich sag mal so, in die Hose guckt mir keiner. Zumindest keiner, dem ich es nicht erlaube.
Sie fangen ja schon an aus. Ich sage nichts.
Nein, aber es ist halt, das ist halt wirklich ein Thema. Da sind sie noch dran. Und die Ergebnisse, ich zitiere jetzt meinen Vater als Chirurgen, als Arzt, der sagt, es ist leichter, etwas abzuschneiden, als etwas irgendwo dran zu nähen und dafür zu sorgen, dass es anwächst. Also überlegt euch das wirklich gut. Ich habe mit vielen transidenten Menschen gesprochen, also auch gerade eben mit Frau zu Mann transidenten Menschen, und einige davon haben es machen lassen, andere wollen es unbedingt machen lassen und einige sagen, nö, brauche ich nicht. Ist mir es ist nicht so wichtig.
Die Geschlechtsangleichung mit den größten Risiken.
Korrekt. Ne? Ja. Das ist nicht ohne. Vor allem, es gibt halt keine Garantie, dass hinterher alles wirklich so funktioniert, wie du dir das vorstellst.
Unter Umständen hast du dein Leben lang Schmerzen.
Oder aber auch, dass du halt auf der sexuellen Ebene einfach nichts mehr spürst. Und das ist, wenn du vorher ein erfülltes Liebesleben hattest, dann echt, das kann, glaube ich, einschneidend sein.
Ja.
Das muss nicht um...
Das kann traumatisieren.
Überlegt euch, ob ihr das auf euch nehmen wollt. Letzten Endes ist es eure Entscheidung, aber ihr müsst dann halt auch mit den Konsequenzen leben.
Yep.
Und ich sag mal, ich habe bis jetzt gesagt, bis jetzt ist es okay, so wie es ist.
Wichtig ist, dass ihr euch wohlfühlt.
Ich zitiere meinen Frauenarzt, der mir zu dem Thema auch nur sagte, ein anständig erzogener Mann setzt sich auch hin, wenn er pinkelt. Geteilte Meinungen. Ich fand den Satz so niedlich. Habt ihr sonst noch Fragen?
Oh, ja. Ich habe Fragen. Du musst ja während der, ich sag mal, du hast ja erzählt, dass du während der Phase, wo du diese begleitende Therapie hattest, hast du ja gesagt, dass du auch als Mann wirklich leben solltest.
Ja.
Gab es da irgendwie Schwierigkeiten oder?
Ja und nein. Also jein. Es gab, ich hatte keine Schwierigkeiten am Anfang, aber mein Umfeld hatte Schwierigkeiten mit mir. Insbesondere mein Partner, meine Partnerin, die mir sehr schnell abgewöhnt hat, mich dann wie ein Macho oder Pascha aufzuführen, weil ich kurzzeitig diese, ne, so den Ausflug mal in die Richtung probiert habe und dann da sehr schnell auf Granit gebissen habe, was auch gut so ist. Also ich musste auch ein bisschen, ich habe auch ein bisschen gestruggelt zwischen diesem typischen Toxic Masculinity Bild, das leider Gottes immer noch vorherrscht in der Gesellschaft, zwischen ich Mann, ich Keule, du Frau, du Höhle. Also das war, ja, wir sind ja aufgeklärt, Gott sei Dank, die meisten von uns benehmen sich ja nicht mehr so. Aber ich sag mal so, ich habe auch meinen Abstecher in die Macho- und Chauvinisten-Ecke gemacht und sehr schnell gemerkt, das ist nicht das, was du sein möchtest. Und auch gemerkt, das hat auch nichts mit Männlichkeit zu tun, sondern
mit Arschloch sein.
Ja, mit egoistisch sein und mit auf andere Leute, egal welchen Geschlechts, einfach keine Rücksicht zu nehmen. Und das war für mich, ja, das war auch, da musste ich mich auch selbst finden. Das hat auch ein bisschen gedauert.
Jetzt bist du der Gentleman.
Ich bin ich. Und ich kann ein Gentleman sein, wenn mein Gegenüber das möchte und auch wenn ich das möchte und der Meinung bin, es ist jetzt angebracht. Ich kann auch ein Arschloch sein, wenn ich merke, mein Gegenüber ist jetzt in der Stimmung, dass er ein Arschloch verträgt.
Ich habe bis jetzt immer nur den Gentleman gesehen.
Sagen wir so, meine weibliche Seite hat auch nichts gegen den Gentleman einzuwenden.
Ich kriege aber gegen, immer Usagi und Mamoru-Vibes von euch.
Aber gegen den Macho.
Ja, definitiv.
Ich wollte gerade sagen, ich kriege immer die Usagi und Mamoru-Vibes.
Oh Gott. Und das war der, den ich am meisten gehasst habe.
Und ich bin die nervige Cheap-User.
Ja, das ist richtig. Gut, dass du nicht unser Kind bist.
Ich bin noch zur Adoption freizugeben. Die Fee kann noch adoptiert werden.
Nee, bitte nicht, sonst kriegen wir jetzt tausende von E-Mails, die alle dich adoptieren wollen.
Ja.
Apropos, ich glaube, wir sind auch so langsam am Ende für heute.
Stimmt. Jetzt haben wir dich ganz schön gelöchert.
Das macht nichts.
Aber ich fand es ehrlich gesagt besonders interessant, mal so zu hören, wie das behördlich und mit den Ärzten abläuft, weil das ist, wie Scarlett schon sagte, ein ziemlich langer Weg und er hatte ja noch Glück.
Ich hatte sehr viel Glück. Es gibt andere, die haben sehr, 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 sehr viel Pech oder auch denen werden halt auch von anderer Seite Steine in den Weg geworfen. Da wirklich mein Tipp an euch, Leute, sucht euch Leute, sucht euch Hilfe dabei. Ihr müsst diesen Weg nicht alleine gehen. Also auch wenn die Familie sagt, das geht nicht und die Familie euch nicht unterstützt, das war bei mir der Fall. Ich habe es trotzdem gemacht, weil ich wusste einfach, entweder ich mache es oder ich bin in den nächsten 4 Jahren so weit, dass ich mich umbringe oder wenn ich es nicht schaffe, eingewiesen werde, weil ich versucht habe, mich umzubringen. Ich sage das jetzt einfach mal ganz, ganz direkt. Und Leute, bevor ihr an den Punkt kommt, das ist euer Leben. Ja, ihr müsst das leben. Das kann niemand für euch machen. Und ihr müsst, ich habe irgendwann gemerkt, ich bin zu alt, um nicht glücklich sein zu wollen. Ich will den Rest meines Lebens damit verbringen, glücklich zu sein und zufrieden zu sein.
Und nicht so zu sein wie
andere. Und ich war 30 und manche kommen früher an den Punkt. Wenn ihr früher an dem Punkt seid, dann macht es früher, dann habt ihr länger was davon. Und wie gesagt, wenn ihr Probleme habt, wenn da Leute nicht helfen, wenn ihr mit eurem Umfeld da Probleme habt oder nicht wisst, wie ihr es anstellen sollt, dann sucht euch jemanden. Und wenn ihr gar, ne, es gibt Hilfeseiten. Und wenn ihr gar nicht weiter wisst, könnt ihr uns auch anschreiben. Dann helfen wir euch oder vermitteln euch an jemanden, der euch weiterhelfen kann. Das ist auch kein Problem. Aber macht das nicht alleine. Also wenn ihr da so fühlt, dann traut euch, sprecht mit jemandem drüber. Und wenn es wir sind, dann sprecht mit uns drüber. Ist auch okay. Gar kein Thema.
Ja, ihr könnt uns nämlich erreichen.
Richtig, wo denn?
Also, einmal könnt ihr uns erreichen. Ich habe mir die E-Mail gemacht. Darf ich jetzt mal die
Ja!
queerundnerdy@gmail.com.
Sehr schön. Hast du fein gemacht.
Ja, wenn ihr altmodisch sein wollt, natürlich. Ansonsten
kann man uns über Instagram erreichen, über Facebook und über Twitter.
Korrekt.
Queer und nerdy.
Immer queer und nerdy.
Nicht queer and, sondern und. Immer und.
Und. Ja? Wir sind ja ein deutscher Podcast.
Ja, ein deutscher Podcast.
Und apropos und hören.
Hören könnt ihr uns auf Deezer, Podimo, Spotify,
iTunes
und immer noch nicht auf Soundcloud, aber wir arbeiten dran.
Hey, ich glaube, das wird dein Running Gag, oder?
Ja, das wird ich weiß nicht.
Ihr könnt uns auch auf Steady unterstützen, wenn ihr das wollt. Schon ab 5 Euro geht's los. Da kriegt ihr dann auch noch extra Content. oder auch mal ein kleines Geschenk oder ein großes Geschenk.
Oder ein mittleres Geschenk.
Ja.
Oder ein halb großes.
Nicht die Fairy, die wird nicht verschenkt.
Die ist unverschenkbar und unverkäuflich.
Ja, und außerdem, wir haben mehrere Leute auf Steady. Wir müssten mich dann aufschneiden.
Ja, das wäre eklig.
Jeder kriegt den Dünndarm, der andere die
Pfui, aus. An dieser Stelle vielen Dank an die Leute, die uns schon auf Steady unterstützen.
Dankeschön.
Thank you very much.
Ihr seid toll.
Ja.
Ihr alle seid toll.
Wir sehen uns gleich hören uns gleich in der Chill-Out Lounge.
Ja.
Und was machen wir jetzt? Geh mal ein bisschen an die frische Luft, oder ist so schön draußen?
Ja, lass machen.
Oder?
Ich würde sagen, die Sonne scheint. Also Leute, vergesst nicht, Sonne scheint, rausgehen, Vitamin D tanken. Aber nicht eure Sonnencreme vergessen, ja? Weil auch, wenn es noch kalt ist, cremt euch ein. Ja, Hautkrebsrisiko ist da.
Ja, also.
Ja?
Gut, die Fairy hat gesprochen. Und wir sehen uns dann in 2 Wochen wieder.
Tschüss.
Bis dann.